Ich bin ja nicht so der große Mediziner und glücklicherweise auch kein Arzt. Und dennoch kann ich mir zumindest so ein bisschen vorstellen, was ein Arzt bei einem Gesundheitscheck macht. In meiner letzten Predigt haben wir uns damit beschäftigt, herauszufinden, ob wir überhaupt leben. Ich finde nach wie vor, dass das bei einem Gesundheitscheck das Wichtigste ist, weil alle anderen Untersuchungen überflüssig sind, wenn man schon tot ist. Und genauso ist es auch das Erste, worum wir uns kümmern müssen, wenn wir wirklich geistlich tot sind, nämlich dass wir wieder leben. Aber was sollte man bei einem Gesundheitscheck als nächstes tun? Nun, der weise König Salomo schreibt in Sprüche 4, Vers 23: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich glaube, damit gibt er uns einen sehr, sehr guten Hinweis. Und aus dem Grund möchte ich mich heute bei unserem Gesundheitscheck gerne auf das Herz konzentrieren. Ebenso wie Salomo gesagt hat: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Oder anders gesagt, tu, was immer nötig ist, damit dein Herz gesund ist. Habt ihr euch jemals Zeit genommen und ein bisschen genauer über euer Herz nachgedacht? Wahrscheinlich nur dann, wenn es mal komisch gezwickt oder geschmerzt hat oder so. Aber fest steht, es ist ziemlich wichtig. Ich habe gelesen, dass einer der schönsten Momente in der Schwangerschaft ist, wenn zum ersten Mal der Herzschlag des Kindes gehört werden kann. Denn der Herzschlag ist wichtig. Und was wird als erstes gemacht, wenn man in diesen ganzen Krimiserien im Fernsehen mal wieder ein Opfer findet? Sie suchen nach dem Puls und überprüfen, ob ein Herzschlag vorhanden ist. Und so beginnt und endet das Leben mit dem Herzen. Kaum viel größer als die Faust schlägt dein Herz ungefähr 70 Mal in der Minute, 4200 Mal in der Stunde, 100.800 Mal am Tag. Und das ist nur ein Tag. Wenn du 70 Jahre alt wirst, wird dein Herz an 25.550 Tagen geschlagen haben. Da kannst du dir selbst ausrechnen, wie oft dein Herz dann etwa geschlagen hat. Und wenn du es nicht kannst, es sind so ungefähr 2.575.440.000 Mal. Jede Minute unseres Lebens pumpt das Herz über 5 Liter Blut durch unseren Körper. Das sind über 300 Liter Blut pro Stunde, 7.200 Liter Blut pro Tag und in 70 Jahren, ach, lassen wir das. Entfernen wir uns mal lieber ein bisschen von dem rein physischen und gehen wir zu dem eigentlich Wichtigen. Es war Bertie Charles Forbes, der Gründer des Forbes-Magazins, der sagte: Die Größe deines Körpers ist von geringer Bedeutung. Die Größe deines Gehirns ist von großer Bedeutung. Die Größe deines Herzens ist von größter Bedeutung. Und ich denke, damit hat er recht. Allerdings geht es dabei nicht um die physische Größe deines Herzens, sondern um die emotionale Größe. Wenn du jemanden liebst, dann liebst du ihn von ganzem Herzen. Wenn derjenige geht, bricht er dir das Herz. Wenn jemand freundlich, mitfühlend und liebevoll ist, hat er ein großes Herz. Und wenn er das alles nicht ist, dann ist er herzlos. Und ganz wichtig an dieser Stelle: Gott ist nicht herzlos. Er hat ein wirklich großes Herz. Das sehen wir schon kurz nach der Schöpfung. Als Gott die Welt betrachtete und sah, wie die Menschen von seinem Willen und seiner Vorstellung abwichen, da lesen wir in 1. Mose 6, Vers 5 und 6: Aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Anders ausgedrückt, es brach ihm das Herz. Denn Gott hat ein großes Herz. Und das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Also, ein gesundes Herz ist wichtig. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Und sie verursachen insgesamt etwa 40% aller Sterbefälle. Damit stehen sie noch vor Krebs und natürlich ganz, ganz weit vor Corona. Statistisch gesehen stirbt in Deutschland alle 90 Sekunden ein Mensch an einer Herzkrankheit. Das bedeutet, dass im Laufe unseres Gottesdienstes mehr als 40 Menschen an einer Herzkrankheit gestorben sein werden. Erschreckend. Wärst du selbst bereit dafür? Dennoch, wir Menschen, wir beginnen unser Leben in der Regel mit einem gesunden Herzen. Wir beginnen mit einem Herzen, das das leistet, was nur sehr wenige von Menschenhand hergestellte Pumpen leisten können. Es pumpt jahrzehntelang, ununterbrochen und das ohne, dass einzelne Teile ausgetauscht werden müssen. Doch ist doch faszinierend, wie Gott das hinbekommen hat. Ein gesundes Herz ist wichtig. Aber was ist eigentlich ein ungesundes Herz? Eine der häufigsten Herzkrankheiten in der Bibel ist ein verstocktes oder verhärtetes Herz. Medizinisch ausgedrückt sagt man zu einer Verhärtung des Herzens hypertrophe Kardiomyopathie. Bitte auswendig lernen. Nein. Hypertrophe Kardiomyopathie. Das ist eine Verdickung der Muskulatur des Herzens. Wenn die Herzwand dicker wird, werden die Herzmuskeln schließlich hart und können das Blut nicht mehr so pumpen, wie sie es eigentlich sollten. Sehr ungesund. Aber das ist natürlich nicht das, was die Bibel unter einem verhärteten Herzen versteht. Wenn in der Bibel von Menschen mit einem harten Herzen die Rede ist, dann bedeutet das, dass sie nicht auf Gott und seinen Willen hören. Das bekannteste Beispiel dafür finden wir vermutlich im zweiten Buch Mose, als sich Mose zum Pharao begab und verlangte, dass die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens entlassen werden sollten. Und da lesen wir in 2. Mose 7, Vers 13, aber das Herz des Pharao wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und in dem nächsten Vers, und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist hart, er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Das ist eine der Passagen, die schnell zu Irritationen führen. Denn immerhin lesen wir in 2. Mose 4, Vers 21, und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Wenn man das so einfach zum ersten Mal liest, dann denkt man schnell, das ist nicht fair. Gott hat das Herz des Pharao verhärtet. Der kann dann doch gar nichts dafür. Aber wenn wir uns den Text genauer ansehen, dann fällt auf, dass Gott da gar nicht viel verhärten musste. Denn noch bevor Gott irgendetwas mit dem Herzen des Pharaos tat, verhärtete der sein Herz selbst. Als Mose gemeinsam mit seinem Bruder Aaron zum ersten Mal beim Pharao vorstellig wurde und als sie zum ersten Mal forderten, dass die Israeliten freigelassen werden sollen, da lesen wir in 2. Mose 7, Vers 13 und 14, aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist hart. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Der Pharao weigerte sich selbst, das Volk ziehen zu lassen. Drei weitere Male lesen wir es auf diese Weise. Und zusätzlich lesen wir in dem ganzen Konflikt dreimal, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtete. Zweimal noch, bevor Gott überhaupt einschritt. So lesen wir beispielsweise in 2. Mose 8, Vers 28, aber der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Und erst in 2. Mose 9, in Vers 12, da lesen wir schließlich nach der sechsten Plage erst, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, wie denn der Herr zu Mose gesagt hatte. Der Pharao war wahrlich kein netter Kerl. Und das auch schon bevor Gott auch nur irgendetwas mit seinem Herzen gemacht hatte. Der Kirchenvater Augustinus von Hippo schrieb Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus. Er schrieb Folgendes. Gott verhärtet die Menschen nicht, indem er ihnen Bosheit einflößt, sondern indem er ihnen keine Barmherzigkeit erweist. Mit anderen Worten heißt das, der Pharao hatte so lange so viel Unrecht getan und Gott so lange abgelehnt, dass ihm die Gnade, die sein Herz erreicht hätte, nicht mehr länger angeboten wurde. Das ist beängstigend. Aber letztlich wird so deutlich, der Pharao war selbst schuld. Und damit war der Pharao nicht der Einzige. Denn er ist nicht der Einzige, von dem in der Bibel berichtet wird, dass er ein hartes Herz hatte. Nicht umsonst lesen wir beispielsweise in Markus 3, Vers 5, und Jesus sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Immer wieder werden in der Bibel Menschen wegen ihrer Herzenshärte kritisiert. Aber was bedeutet es, ein hartes und verhärtetes Herz zu haben? Paulus erklärt das in seinem Brief an die Epheser. In Epheser 4, Vers 17 bis 19 schreibt er: So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ein hartes Herz zu haben, bedeutet, entfremdet von Gott zu sein. Es bedeutet, dass man sich von Gott, von seinen Lehren, von seiner Führung, von seiner Zurechtweisung und letztlich sogar von seiner Gnade entfernt hat. Und diagnostizieren lässt sich ein solches Herz, indem wir unser Handeln untersuchen. Jesus warnt uns in Matthäus 12, Vers 35 vor einem ungesunden geistlichen Herzen. Er sagt dort: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Also, was ist ein ungesundes Herz? Ein ungesundes Herz distanziert sich von Gott und bringt schlimme Sachen hervor. Ein solches Herz ist wohl die schlimmste aller Herzkrankheiten, denn sie trennt uns von Gott. Die große Frage ist dann natürlich, lässt sich das beheben? Ich meine, in meiner letzten Predigt haben wir festgestellt, dass sogar Heilung möglich ist, wenn wir geistlich tot sind. Dann wird es doch wohl auch irgendwie eine Heilung für ein ungesundes Herz geben, oder? Wie bekomme ich ein gesundes Herz? Im physischen Sinne sagt man uns, dass eine Änderung des Lebensstils und eine Ernährungsumstellung dazu beitragen kann, ein krankes Herz wiederherzustellen. Im geistlichen Sinne ist das ganz ähnlich. Das ist so ungefähr das, was Paulus in Römer 12, Vers 2 schreibt. Und dort heißt es: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen unseren Sinn verändern. Wir sollen unser Denken dem Denken Gottes anpassen. In Psalm 119, Vers 111 lesen wir daher: Deine Mahnungen sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. Uns nach Gottes Worten und seinen Geboten zu richten, tut unseren Herzen gut. Aber so ganz einfach ist das leider nicht. Zumindest dann nicht, wenn wir ein verhärtetes Herz haben. Denn wenn wir bereits ein verhärtetes Herz haben, dann muss zunächst einmal die Verhärtung weg. In Psalm 34, Vers 19 schreibt König David: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ein zerbrochenes Herz ist der Weg, um ein verhärtetes Herz zu heilen. Die Verhärtung des Herzens muss aufgebrochen werden. Und um dieses harte Herz aufzubrechen, bedarf es einer bewussten Entscheidung. Es erfordert Arbeit, es kann schmerzhaft sein, aber es ist nötig und es lohnt sich. Denn über Gott erfahren wir in Psalm 147, Vers 3: Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Und wie macht er das? Mit einer kompletten Herztransplantation. In Hesekiel 36, Vers 26 und 27 heißt es: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wenn wir ein verhärtetes Herz haben, dann brauchen wir eine Herztransplantation. Wir brauchen ein neues Herz. Aber was müssen wir dafür tun? Letztlich ist es das, was Thorsten und Lukas vorhin gesagt haben. Buße tun. Sack und Asche. Also zumindest bildlich. Wir müssen das tun, was König David tat. Wir müssen uns an Gott wenden und ihn darum bitten, unser Herz auszutauschen. Wir haben es in der Schriftlesung schon gehört. In Psalm 51, Vers 12, da betete David: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wenn wir ein verhärtetes Herz haben, dann müssen wir voller Demut mit einem zerbrochenen Herzen zu Gott kommen. Wenn wir erstmal kapiert haben, dass wir es alleine nicht hinkriegen, dann zerbricht das Herz. Und dann können wir zu Gott kommen. Und dann können wir ihn bitten, uns ein neues Herz zu geben. Und wenn wir uns auf diese Weise an Gott wenden, dann ist er uns gerne dabei behilflich, unsere Herzenskrankheit zu heilen und uns ein neues Herz zu geben. Jetzt wissen wir also, was ein ungesundes Herz ist. Und wir wissen, wie wir unser Herz heilen lassen können. Aber wie sieht eigentlich ein gesundes Herz aus? Nun, physisch gesehen hat dein Herz eine einzige Aufgabe, nämlich Blut durch deinen Körper zu transportieren. Und das tut es auf spektakuläre Art und Weise. Wir kennen das ja schon, ne? Dein Herz pumpt durchschnittlich 70 Mal pro Minute, 4200 Mal pro Stunde, 100.800 Mal pro Tag, 36.792.000 Mal pro Jahr. Und wenn du eines Tages 70 Jahre alt wirst, dann wird dein Herz 2.575.440.000 Mal geschlagen haben. Und du fragst dich, warum du immer so müde bist. Jedes Mal, wenn es schlägt, pumpt es etwa 74 Milliliter Blut durch 96.000 Kilometer Arterien, Venen und Gefäße. Überlegen wir mal, wie viel dieses Blut wiegt. Das sind 4 Kilogramm Blut pro Minute, fast 250 Kilogramm Blut pro Stunde, 6 Tonnen pro Tag, 2190 Tonnen pro Jahr und 153.300 Tonnen in einem 70-jährigen Leben. Ich sage das einfach nur, weil es mich fasziniert, wie Gott das alles so toll gemacht hat. Wenn dein Herz in der Lage ist, diese Arbeit zu verrichten, dann gilt es als ein gesundes Herz. Aber das ist nur dein physisches Herz. Wie sieht es in geistlicher Sicht aus? In der Bibel gibt es viele Stellen, die definieren, was ein gesundes Herz ist und tut. Jesus sagt uns in Matthäus 5, Vers 8 beispielsweise: Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Paulus dagegen definiert in 1. Timotheus 1, Vers 5 eines seiner Ziele mit den Worten: Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Man kann also gewissermaßen sagen, dass ein geistlich gesundes Herz ein reines Herz ist. Nicht umsonst haben wir vorhin gelesen, wie David Gott um ein reines Herz bat. Paulus geht daher sogar so weit, dass er schreibt, die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus einem reinen Herzen. So wichtig ist ein reines Herz. Es geht dabei um ein Herz, das sowohl im Handeln als auch in der Motivation, die dahinter steckt, durch und durch rein ist. Ist dein Herz ein reines Herz? Denn nur ein reines Herz ist ein gesundes Herz. Aber das ist noch nicht alles. Salomo erklärt uns in Sprüche 14, Vers 30: Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Alter in den Gebeinen. Ein gelassenes Herz ist also gut für den Körper. Das wissen wir. Wer sich ständig über alles Mögliche aufregt, bekommt einen hohen Blutdruck und am Ende vermutlich einen Herzinfarkt. Aber wie ist es im geistlichen Sinne? Was macht da ein gesundes Herz aus? Im geistlichen Sinne ist es wieder ganz ähnlich. Auch im geistlichen Sinne ist ein gelassenes oder ein ruhiges oder ein friedvolles Herz ein Herz, das man als gesundes Herz bezeichnen kann. In 3. Mose 19, Vers 17 sagt Gott beispielsweise: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Im Neuen Testament erinnert uns Johannes in 1. Johannes 3, Vers 15: Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Also, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist im Grunde genommen tief in seinem Herzen ein Mörder und hat kein gesundes Herz. Nur wenn du Streit und Unstimmigkeiten beilegst, hast du ein gesundes Herz. Nur wenn Differenzen geklärt und aus dem Weg geräumt werden, ist das Herz gesund. Denn nur ein friedvolles Herz ist ein gesundes Herz. Hast du ein friedvolles Herz? Dieser Punkt ist letztlich eine Entscheidung, die du treffen musst. Bist du bereit zu vergeben oder nicht? Entweder behältst du Groll in deinem Herzen oder du lässt ihn los. Wenn du es kannst, dann zeugt das von einem gesunden Herzen. Und es gibt noch etwas, das ein gesundes Herz ausmacht. König David schreibt im Psalm 9, Vers 2: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Und im Psalm 28, Vers 7: Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Ich denke, man kann also sagen, dass ein gesundes Herz ein lobendes und dankbares Herz ist. Es ist ein Herz, das sich darauf konzentriert, Gott zu loben. Es ist ein Herz, das auf Gott sieht. Ein gesundes Herz erkennt an, dass alles, was wir haben, von Gott ist. Und es dankt dafür. Das könnten wir als nüchterne Deutsche natürlich auch einfach sagen: Nun, Gott weiß ja, dass ich ihm dankbar bin. Das muss ich ihm nicht unbedingt auch noch sagen. Aber wir wissen doch selbst, dass das Quatsch ist. Ja, Gott weiß, dass ich ihm dankbar bin. Aber meine Frau weiß auch, dass ich sie liebe. Und trotzdem freut sie sich, wenn ich ihr das manchmal auch sage. Meine Freunde wissen, dass sie mir wichtig sind. Aber trotzdem sollte ich ihnen das ab und zu auch sagen oder zeigen. Und genauso freut sich Gott auch darüber, wenn wir ihm sagen und zeigen, dass wir ihm dankbar sind. Außerdem hat ein dankbares Herz noch einen weiteren Effekt, und zwar dir selbst gegenüber. Danksagung hat etwas in sich, das sie real werden lässt. Nicht unbedingt gegenüber Gott, sondern gegenüber dir selbst. Es ist eine Anerkennung in dir selbst, dass du bist, wer du bist, und dass du hast, was du hast. Nicht zufällig oder aus Versehen, sondern weil Gott alle Dinge schenkt. Und so sorgt ein dankbares Herz dafür, dass wir noch dankbarer und fröhlicher werden. Ist euch eigentlich klar, wie unglaublich viel Glück ihr habt? Ihr habt so viele Gründe dafür, ein dankbares Herz zu haben. Aber wenn euch nichts einfällt, wofür ihr danken könnt, dann habt ihr ganz bestimmt Herzprobleme. Und ihr solltet Gott um eine Herztransplantation bitten. Ein gesundes Herz ist also ein reines Herz, ein friedvolles Herz und ein lobendes Herz. Jesus fasst all das in Matthäus 22, Vers 37 bis 39 zusammen. Wir lesen da: Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Unterm Strich wissen wir also, dass unser Herz gesund ist, wenn wir Gott lieben und wenn wir andere lieben. Und das bringt uns zur letzten Frage für heute. Und die lautet: Wie halten wir unser Herz gesund? Ich meine, wir wissen jetzt, was ein ungesundes Herz ist, nämlich ein Herz, das sich von Gott distanziert. Wir wissen, wie wir ein gesundes Herz bekommen, nämlich indem wir Gott darum bitten. Und wir wissen, was ein gesundes Herz ist, nämlich ein Herz, das Gott und die Mitmenschen liebt. Aber wie können wir dazu beitragen, dass unser Herz auch gesund bleibt? Wenn wir darüber nachdenken, was gesund für unser physisches Herz ist, dann gibt es zwei wichtige Dinge. Erstens müssen wir überlegen, was wir zu uns nehmen. Zu viel und die falsche Art von Nahrung können unserem Herzen schließlich schaden. Wir wissen, dass beispielsweise übermäßiger Alkoholkonsum oder Rauchen schlecht fürs Herz ist. Und zweitens müssen wir überlegen, was wir tun und was wir nicht tun. Ihr wisst schon, so Sachen wie Sport und so. Also letztlich unser kompletter Lebensstil. Unterm Strich, und das wollt ihr wahrscheinlich genauso wenig hören wie ich, wissen wir, dass wir unser Herz durch richtige Ernährung und ausreichende Bewegung gesund halten. Wenn du dein Risiko für Herzerkrankungen verringern möchtest, solltest du also mit dem Rauchen aufhören, mit dem Trinken aufhören, die richtige Nahrung zu dir nehmen, dein Gewicht unter Kontrolle halten und anfangen, Sport zu treiben. Im geistlichen Bereich läuft es letztlich auf dasselbe hinaus, wenn wir ein gesundes Herz haben wollen. Es geht um das, was wir zu uns nehmen und um das, was wir tun, um unseren kompletten Lebensstil. Womit ernähren wir unsere Seele? Mit den Worten Gottes oder mit den Versprechungen der Welt? In Psalm 119, Vers 11 heißt es: Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Es ist das Ernähren durch das Wort Gottes, das uns dabei hilft, unser Leben so zu führen, wie Gott es will. Und das ist es ja schließlich, was ein gesundes Herz ausmacht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das, wovon du dich ernährst, bestimmt, was in deinem Herzen los ist. Willst du ein gesundes geistliches Menü haben? Dann liest dir Philipper 4, Vers 8 durch. Paulus schreibt da: Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Beschäftige dich mit dem, was ehrbar, rein, liebenswert und des Lobes würdig ist. Das ist die richtige Nahrung, um dein Herz gesund zu erhalten. Der erste Schritt zu einem gesunden Herzen besteht also darin, auf das zu achten, was wir zu uns nehmen. Der zweite Schritt dagegen wird deutlich in dem, was wir tun. Wie gesagt, es geht um den ganzen Lebensstil. Die Gesundheit deines Herzens zeigt sich in deinen Taten. Denn ein gesundes Herz will was tun. Es will trainiert werden. Es will etwas leisten. Es will Gutes tun. Denn wenn es nichts tut, dann verkümmert es. Und darin ist die Bibel sehr deutlich. Es reicht nicht aus, zu sagen, dass du Gott liebst und dass du andere liebst, wenn es keine Auswirkungen darauf hat, wie du lebst. Wir lesen beispielsweise, dass ein Baum nach seinen Früchten beurteilt wird. Und auch Jakobus erinnert seine Leser in Jakobus 2, Vers 15 und 16 daran, dass letztlich unser Handeln entscheidend ist. Er schreibt dort: Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? Und für den Fall, dass du es noch nicht verstanden hast, fügt Jakobus in den Versen 17 und 18 hinzu: So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Was sagen deine Taten über deine Liebe zu Gott und über deine Liebe zu deinen Mitmenschen aus? Wenn wir bei dir ein geistliches EKG machen könnten, was würden wir dann in deinem Herzen finden? Wenn die Menschen dein christliches Herz nach deiner Nahrung und deinen Taten beurteilen würden, zu welchen Schlussfolgerungen würden sie kommen? Und glaub mir, die Menschen werden dein christliches Herz nach deiner Nahrung und nach deinen Taten beurteilen. Wenn du also ein gesundes Herz hast, dann halte es gesund, indem du dich mit Gottes Wort ernährst und dein Herz für Gutes gebrauchst. Dein Herz ist wichtig, sowohl im physischen als auch im geistlichen Sinne. Und deshalb achte auf dein Herz. Sorge dafür, dass es gesund bleibt. Denn wenn du wirklich leben möchtest, dann solltest du tun, was immer nötig ist, um ein gesundes Herz zu bekommen und um dein gesundes Herz zu bewahren. Hör auf den weisen König Salomo und behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Amen.